RBB Kultur. Gott und die Welt.
Ich muss wirklich sagen, dass wir angesichts dessen, was wir jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlebt haben, wirklich nicht jubeln können.
Lernen wir daraus etwas, dass wir jetzt mal nicht fliegen durften, okay. Aber haben wir gelernt, dass wir generell weniger fliegen können, dass unser Leben auch weitergeht, wenn wir nicht so viel fliegen, müssen wir für 19 Euro nach Mallorca fliegen?
Als erstes finde ich immer, Umkehr beginnt erstmal im Kopf. Wir suchen sozusagen so die 10 oder 20 Gebote für ein gutes, nachhaltiges, transformatives Leben. Ich nenne das jetzt mal Gebote, weil ich glaube, dann kann man sich am besten was drunter vorstellen.
Ich bin versucht zu sagen, dass jedes Jahr für mich ein Jubeljahr ist. Immer wieder, wenn wir sehen, dass Menschen sich mit dem Thema Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung auseinandersetzen. Jedes Jahr ist ein Jahr der Dankbarkeit vor Gott.
Atempause für die Erde? Die Schöpfungszeit im Corona-Jahr. Eine Sendung von Jantje Hannover.
Das ist jetzt der Frühlingsblütenhonig aus dem Friedrichshain. Der ist im Juni geerntet worden. Das ist eine Mischung von allem, was eben im Frühjahr so blüht. Wichtig ist immer die Akazie, also die Robinie für den Frühlingsblütenhonig. Und den gibt es hier im Friedrichshain auch.
Der Imker Andreas Pflitsch steht im Innenhof des Evangelischen Zentrums in Berlin-Friedrichshain hinter einem kleinen Klapptisch. Darauf hat er rund 40 Gläser Honig aufgebaut.
Es gibt drei Gläsergrößen, das klassische Pfundglas, aber noch kleinere, die sich mehr so eignen als Mitbringsel und als Geschenk und so.
Der Honig stammt von Bienenstöcken, die sich auf dem Dach des Konsistoriums befinden, der obersten Verwaltungsbehörde der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EGBO. Die Etiketten auf den Gläsern sind ungewöhnlich.
Achtung Schöpfung steht drauf. Die Etiketten habe nicht ich gemacht, die kommen vom Umweltbüro. Die haben wir
vom Umweltbüro genau gemacht.
Sagt EGBO-Mitarbeiter Giancarlo Walter, der den Imker beim Verkaufen unterstützt.
Wir wollten halt auf diese Aspekt der Bewahrung der Schöpfung, der Schöpfungsverantwortung, wir als Menschen für die gesamte Schöpfung Gottes. Deswegen dachten wir, das ist ein ganz gutes Logo für den Honig direkt hier aus dem Dach des Evangelischen Zentrums.
Indem sie Blüten bestäuben, sodass Früchte und Samen entstehen, tragen Bienen erheblich dazu bei, den Kreislauf der Natur aufrechtzuerhalten. Imkern ist daher ein Stück weit praktizierte Schöpfungsverantwortung. Am 1. September hat im Kirchenjahr die Schöpfungszeit begonnen. Sie dauert bis zum 4. Oktober an, dem Gedenktag des Franz von Assisi, den viele Christen als Umweltheiligen verehren. Die Schöpfungszeit bietet Christen aus aller Welt Gelegenheit, mit Wort und Tat etwas gegen den Raubbau an der Natur zu tun.
Also die Schöpfungszeit ist eine Zeit des Wahrnehmens, des Staunens vielleicht auch und auch der Klage,
sagt Giancarlo Walter.
Diese Zeit bietet uns die Chance, uns mit all unseren Sinnen der Schöpfung Gottes zu öffnen. Für mich persönlich bedeutet das, das Werk Gottes in den Mittelpunkt zu stellen, Gott dafür zu danken und eben nicht zuletzt auch die Umkehr aufgrund der Zerstörung der Schöpfung auch darüber zu reflektieren und konkrete praktische Maßnahmen zu ihrem Schutz auch zu erarbeiten bzw. darüber nachzudenken.
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg hat daher schon vor 6 Jahren ein Umweltkonzept ausgearbeitet. Themen sind unter anderem die biologische Vielfalt, ökofaire Beschaffung und ein verkleinerter CO2-Fußabdruck. Die Schöpfungszeit wurde bereits 2007 von der Europäischen Ökumenischen Versammlung ausgerufen. Angeregt hatten das die Vertreter der orthodoxen Kirche.
Das Thema Schöpfungstag oder Schöpfungszeit im ökumenischen Zusammenhang geht zurück oder wurde inspiriert durch eine Initiative des seligen ökumenischen Patriarchen Dimitrios, der den 1. September, dem Beginn des Kirchenjahres, zum Tag der Bewahrung der Schöpfung ausrief,
sagt Emanuels Fiatkos. Der Pfarrer der griechisch-orthodoxen Gemeinde Christi Himmelfahrt in Berlin-Steglitz ist auch Vorsitzender des Ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg.
An den Gottesdienst, der dann gefeiert wird, schließt sich ein besonderer Gottesdienst der Danksagung an, zum einen für die Schöpfung, für das Geschenk der Schöpfung und zum anderen ein Gottesdienst verbunden mit der Bitte, dass die Menschen, die ganze Menschheit, sich auch um das, was Gott uns geschenkt hat, kümmert, also es bewahrt.
Im Juli wurde Emanuels Fiatkos zum Vikarbischof gewählt. Berlin ist damit jetzt Bischofssitz der orthodoxen Metropolie. Die Kirche seiner Gemeinde befindet sich in einem modernen Gebäude in einer ruhigen Seitenstraße. Gerade erst wurde hier ein Gottesdienst anlässlich seiner Bischofsweihe gefeiert. Jetzt rückt der gebürtige Duisburger ein paar Stühle zum Gespräch vor die Ikonostase, die hölzerne Wand mit den bunten Heiligenbildern. In der orthodoxen Kirche ist dahinter der Altar verborgen. Weiße Lilien stehen in großen Vasen auf dem Kachelboden. Von der Decke hängt ein silbrig-goldener Kronleuchter von der Größe eines Wagenrads herab.
Schöpfungszeit bedeutet für uns nicht nur einen Monat oder einen Tag, sondern das ganze Jahr. Wir loben und ehren Gott für das Geschenk seiner Schöpfung 365 Tage im Jahr. Er hat uns etwas anvertraut. Wenn wir also verantwortungslos mit der Schöpfung umgehen, dann bedeutet das, dass wir Gottes Vertrauen missachten und das, was Gott uns gegeben hat, einfach übergehen und übersehen. Wir sind ein Teil der Natur. Alles ist Natur, alles ist die Schöpfung, alles, was wir sehen. Und wenn wir uns erdreisten, uns als Verwalter und als, ich benutze mal einen etwas scharfen Begriff, Diktatoren der Welt zu verstehen und die Welt für uns auszunutzen, dann wird die Sache aus dem Ruder laufen. Das ist schon passiert. Wir sehen schon die Folgen dieses verantwortungslosen Umgangs an der Klimaveränderung.
Emanuels Fiatkos bittet Erzpriester Martinus Petzold dazu, der anlässlich der Bischofsweihe zu Gast in Berlin ist. Der griechisch-orthodoxe Pfarrer aus Würzburg trägt einen langen grauen Bart über seiner schwarzen Robe.
Sie dürfen nicht romantisch sein und glauben, die Schöpfung sei so gut, wie sie heute ist. Die Schöpfung ist nicht mehr so, wie sie von Anfang von Gott gewollt war. Aber wir Menschen haben sie kaputt gemacht. Und im Grunde genommen ist die Anforderung an uns, etwas wieder gut zu machen. Wir sehen die Schöpfung als ein Gegenüber, als Gegenstand, den wir benutzen. Das ist schon falsch. Wenn wir selber verstehen, dass wir ein Teil der Schöpfung sind, dann stehen wir der Schöpfung nicht gegenüber, die wir die brauchen oder sogar verbrauchen oder sogar missbrauchen, sondern dann sind wir in der Schöpfung selbst ein Teil dessen.
Wer aus diesem tiefen inneren Verständnis seinen Glauben praktiziere, verhalte sich ganz selbstverständlich schöpfungsgerecht, meinen die beiden orthodoxen Geistlichen. Sie selbst essen an mehreren Tagen in der Woche nur Getreide, Obst und Gemüse, nicht einmal Öl ist dann erlaubt. So versuchen sie, mit einem bescheidenen Lebensstil Vorbild für ihre Gemeindemitglieder zu sein. Tatsächlich ist es in der modernen Industriegesellschaft oft gar nicht so einfach, sich umweltgerecht zu verhalten und so die Schöpfung zu wahren. Ist es zum Beispiel verwerflich, ein Auto zu fahren, in den Urlaub zu reisen, Verpackungen wegzuwerfen oder Fleisch zu essen? Dinge, die seit Jahrzehnten als selbstverständlich gelten, die sich manchmal auch kaum vermeiden lassen, jedoch der Erde als Ökosystem immer mehr die Luft abdrücken.
Als erstes finde ich immer, Umkehr beginnt erstmal im Kopf. Und da ist nicht so hilfreich aus meiner Sicht die Frage, was habe ich alles falsch gemacht, worauf soll ich verzichten, oh Gott, die Welt geht unter.
Sagt dazu Konstanze Latusek. Die Politikwissenschaftlerin koordiniert das bundesweite ökumenische Netzwerk Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten.
Ich glaube, gerade wir als Christen sollten mit einem Bild einer verwandelten Welt, die wir mit Gottes Hilfe bauen können, anfangen und dahin schauen, wo wir hinkommen möchten. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne, wenn du ein Boot bauen willst, dann wecke die Sehnsucht nach dem Meer. Und ich mag diesen Begriff gutes Leben für alle, weil das genau dieses Bild einer verwandelten Welt schon aufzeigt.
Das ökumenische Nachhaltigkeitswerk versteht sich als Think Tank oder spirituelle Suchbewegung und wird von vielen evangelischen Landeskirchen sowie einigen katholischen Bistümern im Süden Deutschlands, den beiden großen Hilfswerken Brot für die Welt und Miserior und weiteren christlichen Initiativen getragen und finanziert. Das Netzwerk will einen Bewusstseinswandel anschieben, innerhalb der kirchlichen Organisationen, aber auch bei den über 40 Millionen Christen in Deutschland, die Kirchenmitglieder sind, sagt Konstanze Latusek.
Es geht um die Bewahrung oder auch die Verletzung der planetaren Grenzen. Wissenschaftler haben das jetzt so ein bisschen eingegrenzt auf die verschiedenen Gebiete, in denen die Erde sozusagen bedroht ist, die Schöpfung bedroht ist. Einer davon, sehr bekannt, ist der Klimawandel. Das andere ist das Aussterben von Arten, die Übersäuerung der Böden und.
Um genau diese Themen geht es auch in der Schöpfungszeit, die in jedem Jahr unter einem anderen Motto steht. 2020 lautet es, Jubeljahr für die Erde. Der Begriff Jubeljahr geht auf die Tora zurück. Demnach ist jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr, in dem der Acker brach liegen soll. Nach einem Zyklus von 7 Sabbatjahren, also nach jeweils 49 Jahren, gilt das kommende 50. Jahr als ein Jubeljahr. Im Jubeljahr oder Erlassjahr sollten die Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen Schulden vollständig erlassen, ihnen ihr Land zurückgeben und Schuldsklaverei aufheben. Denn aller Besitz sei bloß von Gott gepachtet und die vermeintlichen Landbesitzer daher nur Fremde und Gäste. Ob diese Umverteilung und Entschuldung tatsächlich praktiziert wurde, ist nicht belegt. Heute nutzen christliche Organisationen den Begriff Erlassjahr vor allem, um einen Schuldenerlass für arme Länder zu fordern. Das diesjährige Motto Jubeljahr für die Erde hat der Lutherische Weltbund in Genf gemeinsam mit ökumenischen Partnern bereits Ende 2019 festgelegt, weil die Erde dringend eine Pause brauche. Und dann kam, wie zur Bestätigung, die Corona-Krise mit all ihren Beschränkungen. In einer Handreichung, die der Weltbund als Anregung für die Schöpfungszeit verfasst hat, heißt es:
Der Klimawandel ist ein Ergebnis des Zusammentreffens von Habgier, Ungleichheit und der Zerstörung von Gottes Erde. Das Jubeljahr wurde als Thema für die diesjährige Zeit der Schöpfung gewählt, weil es die Verflechtung genau dieser drei Problematiken widerspiegelt. Ein Jubeljahr, auch Erlassjahr genannt, ist ein Moment, um sich von übermäßigem Konsum und von Wirtschaftssystemen abzuwenden, die auf stetigem Wirtschaftswachstum aufbauen, das zulasten des Planeten Erde und der Armen geht. Ein Jubeljahr ist ein Moment, in dem jene, die am meisten konsumiert und verbraucht haben, etwas zurückgeben müssen an jene, die am meisten erdulden und leiden mussten.
Viele hunderttausend Tote in aller Welt und viele Millionen Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Brot verdienen sollen. Die Auswirkungen der Pandemie sind in vielen Ländern katastrophal. Dass ausgerechnet 2020 ein Jubeljahr sein soll, klingt fast schon zynisch. Und dennoch scheint sich durch Corona ein Tor für eine Wende zu öffnen. Denn das Virus hat das Leben der Menschen stark verändert. Die Wirtschaft ist geschrumpft. Es wurde deutlich weniger konsumiert. Aber ist dieses Jahr deswegen ein Jubeljahr für die Schöpfung? Kann der Planet Erde, kann das Klima, können Natur- und Artenvielfalt aufatmen?
Wegen den Corona-Beschränkungen hat es natürlich weniger Flugverkehr oder anderen Verkehr gegeben. Dadurch haben wir eine starke Reduzierung bei Treibhausgasen gesehen. Das ist sehr positiv,
sagt Matthias Meissner, der beim BUND für Biodiversität zuständig ist.
Welche Auswirkungen das auf die biologische Vielfalt hat, ist schwierig bisher zu sagen. Es gibt ja keine Studien darüber. Klar ist, dass gerade in den touristisch genutzten Gebieten der Andrang von Personen viel geringer war und deswegen einfach auch gerade Tierarten sich mehr den Raum wieder zurückerobern konnten, wie zum Beispiel die Kegelrobben, die an der Ostseeküste sich verstärkt an die Strände zurückgezogen haben, durch den Schiffsverkehr weniger gestört wurden. Insgesamt aber hoffen wir natürlich, dass diese Zeit dazu geführt hat, dass wir merken, wie wichtig Natur ist und nicht nur im Zusammenhang mit Zoonosen und der Übertragung von Pandemien wie zum Beispiel jetzt Corona, die dadurch hervorgerufen werden, dass wir eine Naturräume zerstören.
Naturzerstörung und Urbanisierung begünstigen sogenannte Zoonosen. Das hat eine kürzlich in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie bestätigt. Weil Mensch und Tier dadurch enger in Kontakt kommen, können Krankheiten einfacher übertragen werden. Wenn Viren, zumindest im Falle von Corona, die Menschen zwingen, weniger zu reisen und weniger zu konsumieren, könnte am Ende aber wiederum die Natur profitieren.
Ich muss wirklich sagen, dass wir angesichts dessen, was wir jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlebt haben, wirklich nicht jubeln können.
Hält Christiane Averbeck dagegen. Sie ist Geschäftsführerin der Klimaallianz, ein Zusammenschluss von 130 Organisationen aus dem Bereich Umwelt, Kirche und Entwicklung.
Es ist zwar so, dass punktuell über einige Monate die Emissionen zurückgegangen sind, dass wir aber festhalten können, dass die Emissionen, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte angesammelt haben, dass sich das nicht in wenigen Monaten reduzieren kann. Und wir können deswegen noch nicht frohlocken, weil auch zu erwarten ist, dass vielleicht wie im Jahre 2008, als wir ja durch die Wirtschaftskrise auch eine Abnahme der Emissionen hatten, da ging es ja auch ganz schnell danach wieder steil bergauf.
Die Biologin rechnet daher nicht wirklich damit, dass die Corona-Pandemie den Klimawandel spürbar abbremsen kann. Verstärkt wird der Pessimismus der Klima-Allianz-Chefin durch den Beschluss der Bundesregierung zum Kohleausstieg von Anfang Juli. Der sieht einen Bestandsschutz für viele Kohlekraftwerke bis zum Jahr 2034 vor.
Wir hatten uns erwartet, dass die Hälfte der schmutzigsten und dreckigsten Kohlekraftwerke schon in den nächsten Jahren vom Netz gehen. Also das ist jetzt viel später erst verabredet worden.
Und das, obwohl Kohle besonders klimaschädlich ist. Als der Energieverbrauch Corona-bedingt absank, haben die Betreiber zuerst die Kohlekraftwerke abgeschaltet. Denn die arbeiten teurer als Gasanlagen, Windräder oder Sonnenkollektoren. Deutschland hat nur noch ein Drittel der vorherigen Kohlemenge importiert. Und der Bundesverband Erneuerbare Energien meldete Ende Juli, dass der Anteil der Erneuerbaren am Strommix erstmals die 50%-Marke geknackt habe. Ähnliches ist aus dem Ausland zu hören. Schweden, Portugal und Großbritannien verbrennen neuerdings überhaupt keine Kohle mehr. Und selbst Indien, das zuletzt die meisten neuen Kohlekraftwerke baute, will angesichts gesunkener Nachfrage künftig der günstigeren Solarenergie den Vorzug geben. Andere asiatische Länder auch. Die Bundesregierung dagegen scheint den Schuss nicht gehört zu haben. Sie versenkt immer noch Steuermilliarden bei den Kohlebetreibern, anstatt in die Energien der Zukunft zu investieren, klagt Christiane Averbeck.
Man hat das Gefühl, dass da eben die Lobbyisten wirklich gut gearbeitet haben und dass hinter verschlossenen Türen Verträge ausgehandelt wurden, die einfach unverhältnismäßig viel Geld den Energieunternehmen zur Verfügung stellen, sodass die vielleicht sogar, und das wäre das Schlimmste, was passiert, dass Kraftwerke künstlich am Netz gehalten werden, weil es eben diese Zahlungen von der deutschen Regierung gibt.
Auch die weltweiten Ölmärkte hatte die Covid-19-Pandemie ins Wanken gebracht. Das führte im April erstmals zu einem negativen Ölpreis. Experten rechnen damit, dass die Preise für fossile Energien wegen sinkender Nachfrage immer weiter an Wert verlieren und dass die Erneuerbaren das Rennen machen. Im Energiebereich scheint sich also durchaus ein Jubeljahr für die Erde abzuzeichnen. Der CO2-Ausstoß sinkt und entlastet die Atmosphäre. Die unvorstellbar vielen Milliarden, die jetzt bereits aufgewendet werden, um die Folgen der Pandemie abzufedern, seien eine einmalige Chance, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen, sagt der Präsident des Bundesumweltamtes Dirk Messner, der auch im Beirat des katholischen Hilfswerks Miserior sitzt.
Wir haben noch nie in der Geschichte der modernen Industriegesellschaft ein solches Konjunkturpaket weltweit gesehen. Und wenn wir einen interessanten Teil dieser Investitionen nutzen würden, um sozial-ökologische Transformation voranzubringen, dann könnte die Corona-Krise am Ende des Tages ein Beschleuniger der Nachhaltigkeitstransformation werden. Wenn wir das aber nicht tun und diese Investitionen in alte Sektoren gehen und in die Vergangenheit investiert werden, dann können wir mit diesem Geld eine Menge Schaden anrichten.
Für die Länder des globalen Südens ist das Jubeljahr 2020 bisher eine eindeutige Enttäuschung. Die Vereinten Nationen warnten Mitte Juli, die Anzahl der Hungernden könnte sogar um 130 Millionen ansteigen. Denn Ausgangssperren und unterbrochene Transportwege verschlechterten die Versorgungslage vieler Menschen.
Die meisten Menschen müssen sich täglich ihre Nahrung besorgen und das geschieht eben auf Märkten, wo sehr oft eben Nahrungsmittel von Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung in die Stadt jeden Morgen gefahren werden.
Diese Märkte waren wochenlang geschlossen, berichtet Francisco Mari von Brot für die Welt. Im Auftrag des evangelischen Hilfswerks betreut er unter anderem Projekte in der Elfenbeinküste und dem Senegal. Überdies fiel für viele Millionen Kinder die Schulspeisung weg, häufig die wichtigste Mahlzeit für sie am Tag. Auch wenn in Afrika die infizierten Zahlen sehr niedrig sind, die Regierungen erließen drastische Ausgangssperren. Schließlich sind die Krankenhäuser vor Ort in keinster Weise für schwierige Krankheitsverläufe ausgerüstet. Besonders prekär ist die Situation wegen der Abstandsauflagen für die Fischer in Westafrika. Denn auf den Booten müssen bis zu 30 Mann zusammenarbeiten.
Dann hat man das eben versucht, indem nur seltener ausgefahren wurde mit weniger Leuten. Und dann kam aber auch natürlich weniger Fang an die Küste. Und dann wurden Beschränkungen gemacht, was die Verarbeitung angeht. Also der Fisch wird ja nicht gekühlt oder gefroren, sondern er muss sofort verarbeitet werden.
Viele Menschen verloren so ihre Arbeit und ihr Einkommen, sagt Francisco Mari. Schon vor der Corona-Pandemie hatte der Internationale Währungsfonds gewarnt, dass viele Entwicklungsländer ihre Schuldenlast nicht mehr bedienen können. Nun treffen die ökonomischen Folgen der Gesundheitskrise zusätzlich auf die ohnehin schon kritische Wirtschafts- und Finanzsituation. Der weltweite Tourismus ist zum Erliegen gekommen. Viele Rohstoffpreise sinken und die Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten gehen zurück. Dazu kommt, dass angesichts der pandemiebedingten Unsicherheiten die Finanzmärkte gigantische Geldmengen aus den Schwellenländern abgezogen haben. Brot für die Welt forderte daher im Frühjahr, dass die Schulden 2020 und eventuell auch noch 2021 erlassen werden.
Dass daraus Programme finanziert werden, die eben zum Beispiel den Menschen, die auf Fischfang gehen, die Möglichkeit geben, wieder Benzin zu kaufen oder Tagelöhner eine Unterstützung bekommen, bis sie wieder arbeiten können.
Keinen Schuldenerlass, aber immerhin eine Pause haben zum Beispiel die G20-Staaten vielen armen Ländern des globalen Südens gewährt. Doch sie müssen ihre Schuldenrückzahlung ab Jahresende wieder aufnehmen. Das vorerst eingesparte Geld würden einige einsetzen, um Garküchen aufzubauen und Gutscheine für Lebensmittel auszugeben, berichtet Francisco Mari aus seinen Projektgebieten in Afrika und Lateinamerika.
Im Senegal zum Beispiel, da wurden Gutscheine vergeben von der Regierung, die man dann in den Tankstellen umtauschen konnte, damit man das Benzin hat, damit man Fisch rausfahren kann.
Auch der Internationale Währungsfonds hat Mitte April ein Schuldenmoratorium eingeräumt, aber nur für die 25 ärmsten Länder. Anders als in einem Jubeljahr nach biblischem Vorbild wurden jedoch auch ihnen keine Schulden erlassen, sondern nur deren Rückzahlung gestundet.
Man kann alles anhalten, ne? Es gibt Alternativen, es gibt Möglichkeiten.
Corona hat viel zusätzliches Leid in der Welt geschaffen. Aber weil jahrzehntealte Gewohnheiten über Nacht außer Kraft gesetzt wurden, hat sich auch eine Dynamik entfaltet, die Hoffnung macht, findet Constanze Latusek, Koordinatorin des Netzwerks Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten.
Wo auch immer schon gesagt wurde im Vorfeld, der CO2-Preis, der darf keine 2 Euro teurer sein, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Und jetzt auf einmal hat man über Wochen und Monate die gesamte Wirtschaft angehalten und es ging.
Das Nachhaltigkeitsnetzwerk möchte weg vom Paradigma, dass die Wirtschaft permanent wachsen muss. Viele Menschen hätten jetzt begriffen, dass nicht Geld und mehr Besitz sie glücklich mache, sondern das soziale Miteinander. Damit Dinge sich wirklich verändern, müssen viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun. Der Imker Andreas Plitsch ist gerade auf das Gründach des evangelischen Konsistoriums in Berlin-Friedrichshain geklettert. Hier stehen seine Bienenkörbe. Geschützt durch den typischen Imkerhut mit der Gaze vor dem Gesicht, nimmt er den Deckel des obersten Kastens ab und holt vorsichtig einen der hölzernen Rahmen heraus. Mit einem kleinen Handfeger bürstet er die Bienen ab, die sich dicht an dicht auf der Wabe tummeln.
So sieht eine perfekte, voll verdeckelte Honigwabe aus. Das ist jetzt eben ungefähr 2,5 Kilo reifer Honig hier drin in der einen Wabe. Und der könnte jetzt geschleudert werden.
Jubeljahr für die Erde ist das Motto der diesjährigen Schöpfungszeit. Mit Gebeten und Taten wollen die Kirchen in den nächsten Wochen dazu beitragen, dass der Planet Erde für kommende Generationen erhalten bleibt. Der Pfarrer und griechisch-orthodoxe Vikarbischof Emmanuel Sviatkos setzt dabei vor allem auf die Kraft des Glaubens.
Ich bin versucht zu sagen, dass jedes Jahr für mich ein Jubeljahr ist. Immer wieder, wenn wir sehen, dass Menschen sich mit dem Thema Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung auseinandersetzen. Jedes Jahr ist ein Jahr der Dankbarkeit vor Gott. Wir sprechen im Griechischen von einem Kosmos. Kosmos bedeutet ein Schmuck, ein Schmuckstück. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dass die Schöpfung etwas Wertvolles ist, dann kann man nicht anders, als die Schöpfung zu bewahren, mit Gottes Gnade.
Atempause für die Erde, die Schöpfungszeit im Corona-Jahr. Sie hörten eine Sendung von Jantje Hannover. Es sprachen Uta Maria Torp und Jürgen Schulze. Ton Bettina Mikulla. Regie Roman Neumann. Redaktion Anne Winter. Das Manuskript der Sendung können Sie bei unserer Service-Redaktion bestellen, aus Berlin oder Potsdam unter 97 993 2171 oder per E-Mail religion@rbb-online.de.